Heute bei «Apropos» Amerika-Welt. Es ist soweit. Nach einem heftigen Wahlkampf, nach Ausfälligkeiten und Beschimpfungen, nach leidenschaftlichen Appellen und verzweifelten Warnungen ist heute der Tag Null. Die USA wählen. Sie wählen Donald Trump.
We will never give in, we will never give up and we will never ever back down. We will never surrender.
Oder sie wählen Kamala Harris.
And ensure that the United States of America remains as we must forever be, a champion of liberty around the world.
Heute schauen wir apropos auf diesen wichtigen Tag für die USA und für die Welt. Wie wird genau gewählt? Wann weiss man was? Wir liefern die Handreichung durch diesen Tag. Und zwar machen wir das mit dem Fabian Fellmann, er ist USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Deich-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Fabian.
Hallo Philipp.
Und? Nervös?
Läuft schon ein bisschen etwas.
Nein, ja, nervös ist sein, aber natürlich, ich freue mich jetzt auch. Das ist der Höhepunkt von meiner Korrespondentenzeit bisherigen hier in den USA. Ich bin ein bisschen mehr als 3 Jahre da. Und jetzt findet endlich die Wahlen statt, wo man schon so lange darauf wartet. Und es ist auch noch eine wahnsinnig spannende Wahl. Die Leute sind nervös, es geht um viel. Und als Journalist hat man da verschiedene Gefühle, die in einem aufkommen. Aber das hauptsächlich ist jetzt, ich bin auch Politikwissenschaftler. Es ist schon mal spannend, was passiert jetzt da? Was werden wir da sehen? Wie geht es jetzt aus? Jetzt stehen wir vor dem Wahltag und es ist wirklich unvorhersehbar, was wir werden erleben an diesem Tag.
Wie hast du dich ganz konkret auf diesen Dienstag vorbereitet?
Ich war jetzt gerade in Pennsylvania und werde dort auch wieder am Dienstag sein. Das ist vermutlich einer der entscheidenden Staaten. Ich habe dort mit den Medienverantwortlichen von so einer County geredet, das ist ein Bezirk, und mir erklären, wo das genau, wann, wie die Wahlen stattfinden, in welchem Lokal, ob ich dort reingehen kann, ob ich Fotos machen kann, ob ich Videos machen kann, ob ich mit den Leuten reden kann. Und das ist jetzt mal so ein bisschen ganz Konkrete. Und das andere ist natürlich einfach immer wieder geschaut. Jeden Tag liest man mehrmals, wie sind die neuesten Umfragen, was bewegt sich, was entwickelt sich, wo wird es spannend. Und ganz viel Koordinationsarbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion in Zürich und mit denen von der Süddeutschen Zeitung in München, wo der Donald Trump und Kamala Harris werden begleiten, beziehungsweise begleiten ist ein grosses Wort, wo ein Auge werden haben auf die beiden an dem Tag.
Du weißt ja, was du schreiben willst. Also, was für Text und wie viel und so. Das ist schon schwierig, sich das vorzustellen, jetzt, wenn wir das noch nie erlebt haben.
Ja, wir haben eine Planung gemacht, wo wir davon ausgehen, dass wir vermutlich noch kein Wahlresultat werden haben am Mittwoch. Und in dieser Planung werde ich beschreiben, was in Pennsylvania durch den Tag passiert ist, wie die Resultate in Pennsylvania aussehen, welchen Stand das wir haben von der Gewissheit über die Resultate, ob es rechtliche Schritte unternommen werden gegen die Resultate. Und das würde ich alles in einem grossen Text dann erzählen. Und Kollegen von der Süddeutschen werden eben schauen, äußert sich Kamala Harris relativ bald, was sagt sie, der eine Kollege. Und der andere Kollege wird Donald Trump verfolgen in Palm Beach in Florida voraussichtlich und schauen, wie Donald Trump auf die Wahlnacht reagiert und was das er macht. Das ist alles mal die Planung. Wir werden dann sehen, was passiert an diesem Tag. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Planung über den Haufen geworfen wird, wie schon so viele Planungen früher auch.
Komm, wir schauen, wie die beiden Kandidaten ihren Wahlkampf, der kurz war, aber auch recht intensiv, beendet haben. Zuerst beim Trump. Was war seine Abschlussbotschaft?
Seine Abschlussbotschaft ist wild. Er hat jetzt gerade darüber geredet, dass man eigentlich Liz Cheney, eine Republikanerin, müsste vor 9 Querläufe stellen und mal auf sie schiessen und dann schauen, wie sie sich verhalten würde. Also da sind wir wirklich in ganz schwierigen Bildern in einem politischen Diskurs. Und auf was das rausläuft, ist, das ist Mobilisierung von seinen Fans, die nicht häufig wählen können. Wir sagen dann einen Low-Propensity-Voter. Also er probiert möglichst die Leute, die ihn könnten wählen, an Turnen zu bewegen, indem er sie möglichst aufpeitscht mit einer Sprache, die ziemlich direkt aus dem Faschismus entlehnt ist. Das ist mal seine Botschaft und inhaltlich geht es für ihn darum, zu sagen, dass er besser sei für die Wirtschaft, dass er besser sei, um die Einwanderung zu stoppen und senken in die USA und dass er im Allgemeinen das Land einfach wieder in Ordnung bringt, wo er sagt, sei im Moment völlig außer Rand und Band.
This is the big moment. We have a situation where if we do the right thing, we're going to have an America that will be bigger, better, bolder, richer, safer, stronger. But this election is a choice between whether we will have 4 more years of incompetence and failure or whether we will begin the 4 greatest years in the history of our
country. Wie ist bei der Kamala Harris gewesen? Was ist Ihre letzte Botschaft an Ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler?
Kamala Harris probiert ihre Wählerschaft zu motivieren, indem sie sagt, dass man Donald Trump muss verhindern, dass der würde eben faschistisch regieren, dass er würde die Macht an sich reissen, dass er würde Demokratie gefährden. Inhaltlich streckt sie die Hand aus auch in die Mitte. Das hat Trump viel weniger gemacht. Sie sagt, sie wolle Präsidentin sein für alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Sie redet explizit auch zu den gemässigten, moderaten Konservativen. Sie sagt, dass sie einsteht für Frauenrecht, das Recht auf Abtreibung. Sie sagt, dass sie einsteht für einen normalen Umgangston in der Politik. Dass sie eine Wirtschaft machen will, die für alle Leute da ist. Und dass sie auch Preise senken will. Und außenpolitisch, vielleicht ist jetzt das mal auch noch wichtig, ist ihre Botschaft, dass sie für Kontinuität steht, also für eine Weiterführung von dem, was der Biden schon gemacht hat.
Throughout this campaign, I've seen the best of America, and I've seen what is holding you back and weighing you down. As president, I'll bring a new generation of leadership. I'll fight for your freedom to make your own choices, and I will protect your health care and your benefits, not take them away.
Andere können die beiden jetzt nicht mehr. Jetzt wird gewählt. Besser gesagt, zum Teil ist schon gewählt worden. Wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben brieflich abgestimmt? Weiss man das?
Ja, das weiss man ziemlich gut. Es sind über 60 Millionen Leute, die im Vornherein abgestimmt haben. Man weiss es darum, weil die sich in den meisten Staaten müssen voraus anmelden, weil sie müssen spezielle Unterlagen bestellen. Das ist nicht wie in der Schweiz, wo man einfach das Kuvert heimbekommt und es dann entweder an der Urne einrührt oder halt vorher dann in die Briefkasten tut, sondern das ist je nach Staat sind das andere Unterlagen, wo man sich separat muss bewerben und Kriterien erfüllen. Alles kompliziert, aber von diesen 330 Millionen Bevölkerung sind 260 Millionen stimmberechtigt und von denen haben rund ein Viertel schon die Stimme eingelegt. Die Wahlbeteiligung dürfte so irgendwo bei 2/3 der Leute rumliegen, von den Stimmberechtigten.
60 Millionen, sind das eher viel oder sind das eher wenig?
Im Vergleich zu 2020 sind es wenig, aber 2020 war ein Ausnahmejahr, Pandemie. Dort haben viele Leute Angst gehabt, überhaupt an die Urne zu gehen, haben brieflich abgestimmt, haben auch andere Regeln gegolten in vielen Staaten, für wie man darf brieflich abstimmen. Im Vergleich aber zum langfristigen Trend, also jetzt zu 2016, zu 2012, zu den vorherigen Wahlen, ist es viel. Das sehen wir ja auch in anderen Staaten. In der Schweiz zum Beispiel ist die briefliche Abstimmung oder Wahl ist auch zunehmend. Und das genau das Gleiche sehen wir da in den Vereinigten Staaten. Die Leute müssen arbeiten am Dienstag, am Wahltag. Die Wahlurnen sind zwar häufig vom Morgen um 7 Uhr bis am Abend um 8 Uhr offen. Es kommt auf den Ort drauf an. Aber auch dann, man muss dann nicht hinfahren, man muss Zeit finden, man muss sich einrichten. Es ist halt einfach bequemer, das brieflich zu machen.
Kann man aus dieser Zahl irgendetwas ableiten, wem das hilft? Eher der Harris oder eher dem Trump?
Traditionell hat man daraus abgeleitet, dass es Demokraten hilft, weil häufig Demokraten die waren, die mehr brieflich abgestimmt haben. Das heisst, wenn viele briefliche Stimmen eingehen, kann man davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung unter demokratischen Wählern sehr hoch ist. Die Republikaner haben die briefliche Wahl immer probiert, ein bisschen abzuspielen, beziehungsweise vor allem Donald Trump hat das gemacht. Er hat gesagt, da werde ich beschissen. Nachdem er aber 2020 dann verloren hat, hat er jetzt gemerkt, dass er vielleicht eben auch da muss sich in den Kurs ändern. Und er hat jetzt seine Leute dazu aufgefordert, möglichst brieflich abzustimmen. Und darum ist es jetzt das mal ein bisschen schwieriger als auch schon zu sagen. Also man hat gesehen in einigen Staaten, dass mehr Republikaner als früher brieflich abgestimmt haben. Und es ist darum ein bisschen schwierig, Schlussfolgerungen zu ziehen aus diesen brieflichen Abstimmungen auf die Stimmbeteiligung vom einen oder vom anderen Lager.
Das heisst, von den 260 Millionen stimmberechtigten Amerikanerinnen und Amerikaner können theoretisch an diesem Dienstag noch 200 abstimmen in den 50 Bundesstaaten. Läuft das eigentlich überall etwa gleich?
Ja und nein. Es läuft insofern überall gleich, als eben die Wahlurnen in der Regel am Morgen um 7 Uhr aufgehen und sie gehen so zwischen 7 und 8 Uhr am Abend zu und dann hast du halt Ostküste und Westküste, es sind eine 3 Stunden Zeitverschiebung zwischen denen. Im Detail aber sieht es dann sehr viel anders aus. Also der Wahlzettel zum Beispiel, der ist in einigen Staaten fast einen Meter lang. Also da muss man sich wirklich, da kommt man so einen Zettel über und der ist zusammengefaltet und auf dem Zettel muss man dann mit einem Bleistift oder mit einem Marker muss man ein Feld ausmalen oder ankreuzeln, wo man wählen will. Da stehen alle Namen drauf und dann hat es irgendwo noch eine leere Linie. Und dann muss man das so ankreuzen und das wird dann in den Zettel wird in eine Maschine hineingestopft. Und wie gross der Zettel ist, hängt vor allem davon ab, welche lokalen und regionalen Wahlen und Abstimmungen auch noch stattfinden. Oder jetzt an dem Wahltag ist nicht nur Präsidentschaftswahl, es wird auch das ganze House of Representatives neu gewählt, das Abgeordnetenhaus. Es wird ein Drittel vom Senat neu gewählt und in sehr vielen Staaten wird noch Gouverneur gewählt und es wird noch das lokale Parlament gewählt. Da gibt es noch Abstimmungen über Sachvorlagen, Gesetze, Verfassungsänderungen. Und der Wahlzettel sieht überall sehr anders aus und jeder Staat macht seine eigenen Regeln, wie er die Stimmen auszählen will. Also es gibt dann Orte, wo das mit elektronischen Wahlmaschinen gemacht wird. Es gibt Orte, wo man als Stimmberechtigter gar nicht den Zettel reinlässt, sondern wo man in so ein Kabäuschen reingeht, dann zieht man hinter sich den Vorhang zu und dann hat es einen Wahlcomputer und dann gibt man an dem Wahlcomputer gibt man dann das Resultat ein und füttert noch seinen Stimmrechtszettel quasi dazu. Und das ist überall anders. Wie in der Schweiz, abgesehen davon, wo ja auch jeder Kanton und sogar jede Gemeinde je nachdem andere Verfahren haben, wie sie genau die Stimmen zählen.
Also haben wir den Computer mal den Hume Simpson gewählt und dann ist, glaube ich, der Trump rausgekommen, oder? Wenn ich es mir recht
Ja, da mag ich mich nicht erinnern, aber ziemlich sicher, der Homer Simpson entspricht sehr, sehr gut im Klischee von einem Trump-Wähler. Jawohl.
Wenn man es in der Schweiz jetzt oben den Fernseher anstellt, ab wann kann man mit Resultaten rechnen und woher kommen die?
Die Resultate kommen vor allem mal von den grossen Fernsehsendern, CNN zum Beispiel, oder der Nachrichtenagentur wie AP, die Hochrechnungen machen. Und geografisch kommen sie aus den kleineren Staaten, die schneller sind im Auszählen. Und aus den Staaten, wo die brieflichen Stimmen schon vor dem Wahltag gezählt werden, das ist auch nicht überall so. Zusammengefasst, es wären Michigan, Wisconsin, Nevada sein, die ein bisschen kleinere Swing States. Da werden wir die ersten Hochrechnungen am Abend um 10 Uhr haben. Das ist in der Schweiz für die Ostküste mal morgen um 4 Uhr. Aber jetzt Michigan, Wisconsin sind nochmal eine andere Zeitzone, Nevada auch, da werden wir eher morgen um 5 Uhr sein und das sind Hochrechnungen. Und weil es das mal so knapp dürfte sein, werden die vermutlich eher nicht so eine grosse Aussagekraft haben, beziehungsweise noch nicht sehr zuverlässig sein. Ich bin zum Beispiel eben gerade in Pennsylvania in Northampton County gewesen. Das ist ein County, wo seit 1920 nur 3-mal nicht für die Person gestimmt hat, die dann auch gewonnen hat. Dem sagt man ein Bellwether County. Die haben so eine richtige Voraussagekraft, wenn man so will. Und bei denen wird man am Morgen um 1 oder um 2 Ortszeit rechnet die mit dem Resultat. Das ist das inoffizielle Endresultat, noch nicht zertifiziert etc. Das heisst, es ist dann morgen um 7 oder 8 in der Schweiz. Also das heisst also, durchmachen für die, die gerne die Entwicklungen verfolgen, die das sehr spannend anschauen. Man kann aber auch wirklich einfach mal in der Nacht ins Bett gehen, durchschlafen, morgen Kaffee trinken und nachher auf tagesanzeiger.ch gehen, wo man die neuesten Resultate finden im Live-Ticker. Schön bequem übersetzt auf Deutsch und auch so dargestellt, dass man rauskommt und nicht muss irgendeine kleine County-Rechnung schauen, wie das dann manchmal bei den amerikanischen Sendern der Fall ist.
Wie gross ist denn die Chance, dass wir am Mittwochmorgen, am 8. wissen, wer der neue Präsident, wer die neue Präsidentin der USA ist?
Man geht davon aus, dass die Chance recht klein ist. Es hängt alles davon ab, wie zuverlässig das mal die Polls gewesen sind, also die Umfragen. 2016, 2020 ist Donald Trump deutlich unterschätzt worden. 2020 zum Beispiel ist Joe Biden in allen Umfragen recht weit voraus gewesen. Am Schluss war es eine Zitterpartie gewesen, wo man lange nicht gewusst hat, wie es rauskommt. Jetzt in der Umfrage sind Donald Trump und Kamala Harris ziemlich gleich auf. Falls er wieder unterschätzt worden wäre, könnte er einen ziemlich deutlichen Sieg einfahren und das wüssten wir vermutlich noch in der Nacht. Das heisst, wenn man am Morgen aufsteht, könnte es allenfalls schon sein, dass Zeichen Richtung Donald Trump weisen. Es ist durchaus auch möglich, dass das für Kamala Harris ist, aber das sind so die Szenarien, die man eher als nicht die wahrscheinlichen Szenarien anschaut.
Vor 4 Jahren, als die Wahlen während der Pandemie stattgefunden haben, hat es 4 Tage gedauert, bis man gewusst hat, dass Joe Biden gewonnen hat. 4 Tage, ist das jetzt auch das mal wieder möglich?
Ja, es kann sogar noch viel länger gehen. Als ich da in Pennsylvania gerade war, habe ich mit dem County Executive geredet, das ist eine Art Bezirkspräsident, der führt die Verwaltung und organisiert die Wahlen. Und der hat gesagt, ja, also, wir müssen dann schon wissen, es sind alles inoffizielle Resultate. Das offizielle Resultat gibt es erst im Dezember, wenn das alles zertifiziert ist. Und das klingt jetzt ein bisschen nach einem Bürokratie-Argument. Aber der Punkt ist eben der, Donald Trump hat Tausende, haben sogar angekündigt, Hunderttausende von Wahlbeobachtern versucht zu motivieren, die überall mit Argusaugen schauen, ob es irgendwelche Hinweisungen auf Wahlfälschungen gäbe. Und die vielen Leute werden dafür sorgen, dass es ganz viel Videomaterial, Fotos gibt, dass es ganz viele Beschwerden gibt gegen die Wahlauszählungen, gegen das Resultat. Man kann da sogar auch Beschwerden machen gegen die Teilnahme von individuellen Leuten, die auf einer Wahlliste waren und anfechten, ob die zu Recht drauf gestanden sind. Das dauert alles sehr lang, bis das nachher von den Gericht aussortiert wird. Die werden das schnellst möglich machen, aber es dauert halt mehrere Tage. Und es kann durchaus sein, dass sich das bis in Dezember rein würde ziehen. Man hat dann ziemlich sicher schon Hochrechnungen, wo man weiss, wer wahrscheinlich Sieger ist oder Siegerin, wo es aber halt einfach nicht gerichtsfest ist, bis es dann so weit ist.
Die Chance, dass es ein knappes Resultat gibt, ist ja recht gross. Und damit auch die Chance, dass es eine sehr mühsame Zeit könnte gehen nach den Wahlen, oder?
Ja, allerdings. Also, man muss eigentlich fast davon ausgehen. Es gibt auch Horrorszenarien, anders kann man denen nicht sagen, wo Donald Trump würde sich auf einen Staat konzentrieren, einen republikanischen Staat, wo er würde dafür sorgen, dass die Resultate gar nicht zuverlässig können, ausgezählt werden, würde verhindern, dass es überhaupt eine Mehrheit gibt. Dann kommt so ein Notfallszenario zur Anwendung, wo das House of Representatives und der Kongress würde darüber bestimmen, wer eigentlich Präsident wird. Und dort hätten die Republikaner die Mehrheit und dann würde sich einfach an den Wählern vorbei Präsident erklären. Das ist so ein Szenario, das schon lange umgeistert, wo man weiss, dass es möglich ist, aber einfach zum sagen, wie weit das die Szenarien gehen, wie mühsam das die Zeit könnte werden, was für eine grosse Unsicherheit da möglicherweise auf uns zukommt. Das werden wir ziemlich sicher am Mittwochmorgen schon wissen. Also man kann in der Wahlnacht darauf schauen, wenn sich der Trump frühzeitig zum Sieger erklärt. Wenn der Trump in der Nacht auf den Mittwoch auftritt und sagt, die Wahl ist gestohlen worden, die Wahl ist gefälscht worden, dann kann man davon ausgehen, dass es eine sehr mühsame Zeit wird geben, die wochenlang wird dauern. Am 17. Dezember ist dann der nächste Stichtag, dann kommt das Electoral College zusammen, das sind die Wahlleute. Dann werden letztlich die Stimmen offiziell zählt. Dann werden die Stimmen der Leute offiziell zählt. Dann hat man einen kleinen Anhaltspunkt, wie gross die Unsicherheit wird sein und ob die Institutionen Stand haben, ob das Wahlprozedere wie üblich stattfindet oder eben nicht.
Und bei diesem Szenario, wie genau würde Trump noch verhindern, dass ein republikanisch regierter Staat die Wahlen anerkennt?
Man hat da viel darüber geredet, zum Beispiel in Georgia. Also die Stimmen werden ausgezählt auf Gemeinde- und Bezirksstufe. Und die Idee, die dahinter steckt, wäre, dass man sich eine republikanische Gemeinde würde suchen, was aber durchaus auch viele Demokraten gibt. Und dass man mit diesen Wahloffiziellen dort allenfalls würde sich verschwören, um die Wahlresultate einfach nicht zu zertifizieren. Dass man würde mit Gerichtsklagen verhindern, dass die Stimmen gezählt werden. Am Schluss hat man nachher einen Staat, wo keine Elektoren hätte bestimmen auf rechtmäßige Art und Weise. Das würde möglicherweise dazu führen, dass niemand in dem Electoral College die Mehrheit haben könnte, also weder Harris noch Trump. Und wenn das so weit wäre, dann würde es nachher übergehen an den Kongress, um zu bestimmen, wer Präsident wird.
Gibt es eigentlich irgendein Szenario, wo alles gut ausgeht?
Ja gut, falls Donald Trump würde sehr klar die Wahl gewinnen, kann man davon ausgehen, dass Demokraten das werden akzeptieren. Es wird ganz sicher Protest geben, möglicherweise gibt es bei denen auch Ausschreitungen. Das ist auch so ein Szenario, wo man ein bisschen Angst hat davor, aber zumindest wäre aus der Sicht von dieser einzelnen Wahl mal alles klar. Desgleichen, falls Kamala Harris würde sehr klar gewinnen, dass es einfach nicht anfechtbar ist, dass sie würde so viele Swing States für sich entscheiden, dass man das nicht anzweifeln kann. Auch dann würde es vermutlich Protest geben von MAGA-Leuten, von Trump, seinen Anhängern. möglicherweise auch solche, die von Gewalt begleitet sind. Aber aus der Sicht der Wahl würde das wahrscheinlich Stand haben und einfach ein sehr klares Resultat auf die eine oder auf die andere Seite.
Und wie geht es aus, Fabian?
Ach, ich habe den Eindruck, dass Trump sehr gute Chance hat, weil er in der Umfrage immer unterschätzt worden ist, weil er halt auch das Game wirklich beherrscht, um die Low-Propensity-Voters, die Leute, die nicht an Turnen gehen, dazu zu bringen, zu abstimmen. Letztlich weiss es aber nicht. Und aus der Sicht von der Demokratie und dem Rechtsstaat muss man auch darauf hoffen, dass er nicht gewählt wird. Das ist unabhängig von der Parteipolitik. Das ist ein Mann, der bei der letzten Wahl probiert hat, das Wahlresultat zu hintertreiben. Wir haben jetzt über die Szenarien diskutiert, wie er das könnte machen. Er hat so Szenarien selber durchgedacht und darüber geredet. Er redet darüber, dass man politische Gegner erschießen, strafrechtlich verfolgen. Man kann sich als Demokrat nicht wünschen, dass so ein Mann die Gelegenheit bekommt, solche Szenarien umzusetzen. Ob er es dann auch macht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er hat schon mal probiert, an der Macht zu bleiben, obwohl er nicht wieder gewählt wurde. Eigentlich müsste so eine Person disqualifiziert sein und darf nicht nochmal an den Schalthebel der Macht gelassen werden.
Danke, Fabian, und einen schönen Wahltag.
Danke, Philipp. Ich wünsche auch allen einen guten Wahltag und nicht zu nervösen.
Das war es, unsere Handreichung zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Über die aktuellen Entwicklungen könnt ihr euch sehr gut bei uns auf der Webseite informieren, so wie es Fabian erzählt hat. Ich habe gesprochen mit Fabian Fehlmann. Er ist USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Er steht vor seinem grössten Tag in Amerika. Diese Sendung hat Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Lohse und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.